RBB Kultur.
Couragiert unterwegs. Feministisch, divers, weltoffen.
Vielen Dank an Sie für diesen Empfang
und für diese großartige Unterstützung.
Julia, Natalia, Marie, drei erwachsene Frauen, zwei Kinder, Alisa und Daniel. Sie haben nach einer 6 Tage langen Flucht aus der Ukraine Schutz gefunden bei einer Familie in Eichwalde. Und sie sind in dem Ort außerhalb Berlins im Südosten nicht die einzigen, die privat untergekommen sind. 17 Familien haben sich bereit erklärt, Menschen aus der Ukraine aufzunehmen. Die Unterstützung aus der Zivilgesellschaft ist groß. Doch welche Gefahren lauern abseits davon und wie ist denen zu begegnen? Welche Hilfe ist jetzt nötig und möglich? Schutz für Frauen und Kinder aus der Ukraine. Darum geht es heute in Couragiert unterwegs, der Sendung, in der wir Menschen vorstellen, die sich beherzt einsetzen für eine gerechtere und menschenfreundliche Welt. Ich bin Michaela Gericke und freue mich auf unsere Gäste heute. Zugeschaltet ist uns Dr. Delal Atmaca. Sie ist in der Türkei geboren, lebt seit 1978 in Deutschland, hat ihr Volkswirtschaftsstudium mit einer Dissertation abgeschlossen und sie ist außerdem Juristin und Mitgründerin und Geschäftsführerin von DAMIGRA, dem Dachverband der Migrantinnenorganisationen. Auf der Website von DAMIGRA finden wir unter Aktuelles den Migrantinnen-März 2022. Delal Atmaca, dieser Migrantinnen-März bekommt in diesem Jahr sicher eine besondere Bedeutung mit den Frauen aus der Ukraine.
Ja, in der Tat. Er kriegt eine besondere Bedeutung durch diesen unglaublich vielen Flucht und Elend, den die Frauen in diesem Krieg ausgesetzt sind.
Wobei sich der Migrantinnen-März ja auch vermutlich auf die Menschen bezieht, die hier sind. Was bedeutet das für die Frauen hier?
Über den gesamten März machen wir ganz viele Veranstaltungen und in unterschiedlichen Formaten, um eben genau darauf aufmerksam zu machen, in welchen besonderen Formen hier migrierte, aber auch eben geflüchtete Frauen in Deutschland ausgesetzt sind, welche zusätzlichen Gefahren, welche zusätzlichen Diskriminierungen, Rassismen sie ausgesetzt sind und wo sie tatsächlich auch nach wie vor Ausschlüsse haben in Deutschland, eben Zugang zum Beispiel zu Frauenhäusern, Gewaltschutz und so weiter.
Hier im Studio begrüße ich außerdem Bahar Haganipour. Sie ist Sozialwissenschaftlerin und als Mitglied der Partei Bündnis 90 Die Grünen Vizepräsidentin des Berliner Abgeordnetenhauses. Geboren ist sie 1984 in Teheran, aufgewachsen in Berlin. Sie war Managerin von Mentoring-Programmen für Mädchen und Frauen in MINT-Fächern, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Im Bundestag Referentin für Frauenpolitik und jetzt steht ihr Name auf einer Pressemitteilung zum Thema Istanbul-Konvention, einem Programm zum Schutz von Frauen und Mädchen vor Gewalt. Die Istanbul-Konvention, zur Erinnerung, ist ein Übereinkommen des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Unterzeichnet im Mai 2011, damals von 13 Staaten in Istanbul, deswegen der Titel. 34 Länder sind inzwischen Vertragsstaaten der Istanbul-Konvention, darunter auch Deutschland. Die Türkei ist im März 2021 ausgetreten. Bahar Haganipour, Berlin bringt eine Monitoring-Studie zur Umsetzung der Istanbul-Konvention auf den Weg. So heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der SPD-Fraktion, der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und der Fraktion Die Linke. Was steckt dahinter?
Hinter der Monitoring-Studie steckt zunächst einmal Artikel 11 der Istanbul-Konvention, die uns eigentlich verpflichtet, diese Studie durchzuführen.
Was passiert da genau?
Ja, wir brauchen diese Studie, um eine bessere Grundlage zu haben für unser Handeln in der Politik und auch für das Hilfesystem gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Wir brauchen eine bessere Datengrundlage. Wir haben ein hohes Dunkelfeld. Wir wissen noch nicht genau, wie viele Femizide, also Tötungen von Frauen und Mädchen aufgrund des Geschlechts, es gibt. Und wir wollen auch mehr über die Versorgungssituation herausfinden in Berlin. Wir haben viele unterschiedliche Einrichtungen, Schutz Konzepte, Beratungsstellen, aber wie adäquat ist die Hilfe, die wir anbieten, wo muss sie angepasst werden, wo muss nachjustiert werden? Das sind Fragen, die mich interessieren, um darauf auch reagieren zu können und den bestmöglichen Schutz in Berlin anbieten zu können.
Ich begrüße außerdem hier im Studio Dorothea Zimmermann. Sie ist psychologische Kinder- und Jugendtherapeutin, arbeitet seit 1990 bei Wildwasser, der seit langem bekannten Arbeitsgemeinschaft gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen, mit verschiedenen Angeboten: Beratungsstelle, Notdienst, interkultureller Wohngruppe, ambulanter Hilfe und einiges mehr. Dorothea Zimmermann, kürzlich kursierte die Nachricht, dass ankommende Frauen und Mädchen aus der Ukraine von Menschen an den Bahnhöfen der polnischen Grenze wie auch in Berlin empfangen wurden, die ihnen dubiose Angebote machten. Hinter einem vermeintlich sicheren Schlafplatz lauerte die Gefahr des sexuellen Missbrauchs und gar des Menschenhandels. Es gab einen Brandbrief an die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey. Halina Bentkowski, die streitbare Feministin, schreibt darin: Was auf Pornoplattformen zurzeit los ist, entbehrt jeder Vorstellungskraft. Und ich verstehe nicht, warum diese Plattformen, wo Frauen als Ware präsentiert werden, ohnehin nicht verboten sind. Dorothea Zimmermann, was ist dran an diesen Nachrichten?
Ja, es ist bestimmt einiges auch dran und es ist direkt auch sehr, sehr wichtig, dass natürlich wirklich genau geguckt wird, dass die Frauen auch in Sicherheit wirklich nach Polen, nach Deutschland, in die verschiedenen Ländern fliehen können und dass sie da unterstützt werden. Das ist gar keine Frage und es ist total wichtig, dass da genauer geguckt wird. Wir haben uns auch mit Delal Atmajar und mit anderen Organisationen nochmal zusammengetan, dass es auch wirklich ganz wichtig ist, für die Frauen zum Beispiel einen Flyer zu erstellen und zu sagen, wie können sie sich schützen, wie können sie wirklich aufeinander aufpassen, wie können sie zum Beispiel, wenn sie womit hingehen, dann auch das Autokennzeichen auch fotografieren und weiterschicken und dass da ganz klare Absprachen auch möglich sind. Gleichzeitig finde ich schon auch nochmal ziemlich wichtig zu gucken, dass es nicht auch eine totale Panik gibt in diesem Rahmen und was mich wirklich sehr beeindruckt hat von den ankommenden Frauen und wir haben ja auch ein Zelt, das Zelt am Hauptbahnhof auch mit unserer Beratung auch mit unterstützt und haben wirklich so festgestellt, dass die Frauen unglaublich solidarisch miteinander sind, unglaublich aufeinander aufpassen, gucken, wenn alleinreisende Mädchen zum Teil sind, dass sie auch von anderen Frauen und Kindern mit unterstützt werden und dass sie wirklich gut gucken, gut aufeinander gucken auch zum Teil. Und das ist, finde ich, auch sehr wichtig, auch das zu wertschätzen und dieser Schutz, der da drin besteht, den auch noch zu sehen. Gleichzeitig ist es natürlich schon so und gerade es gab ja auch Gerüchte in Bezug auf Kinder, dass da auch in diese Richtung geguckt wird und auch, das können wir schon sagen, es muss einfach auch wirklich aufgepasst werden und ich denke gerade jetzt, wo es auch um die Registrierung auch von den Geflüchteten in Berlin geht, dass da sehr genau geguckt wird, auch wie auch wirklich die Situation von den auch Kindern und Jugendlichen, jungen Mädchen, jungen Frauen auch da drin ist und welche sie Unterstützung sie auch wirklich brauchen und ob zum Beispiel Eltern dann auch wirklich Eltern sind oder wer sie dann auch mitgebracht hat. Es ist einfach ein großes Chaos zum Teil natürlich und wir wissen einfach, dass es Menschen gibt, die dieses Chaos für ihre Zwecke und Bedürfnisse ausnutzen. Das ist gar keine Frage.
Sie sind ja auch Trauma-Expertin und haben jahrelang mit Menschen, die Fluchterfahrungen haben, gearbeitet, mit Frauen aus Bosnien, dem Irak und auch aus der Ukraine, also nicht erst jetzt.
Ja, also wir sind damals auch eingeladen worden für ein Programm, wo es darum ging, dass die Binnengeflüchteten in der Ukraine auch, dass mit ihnen gearbeitet werden kann und dass es natürlich auch gar nicht so einfach war, innerhalb der Ukraine da wirklich eine gute Unterstützung da drin zu etablieren.
Das war seit 2014, oder?
Das war seit 2014, 2017 waren wir da in verschiedenen Städten, auch in Charkow, in Odessa und Dnipro. Also es ist wirklich total hart, jetzt diese Vorstellung, diese Frauen, die da unheimlich gekämpft haben, die Frauen zu unterstützen, die Kinder zu unterstützen, nach Kinderschutz zu gucken da drin, auch für Binnengeflüchtete innerhalb der Ukraine da sehr gekämpft haben, auch was Trauma in ihrer Gesellschaft bedeutet, auch nicht erst seit diesen Jahren, seit 14, sondern wir ja auch als Deutsche eine besondere Verantwortung auch für die Ukraine haben. Viele geflüchtete jüdische Menschen auch, die ja auf verschiedenen Ebenen eben auch Traumata erlebt haben da drin und sie haben daran gearbeitet, sie haben wirklich sich Konzepte überlegt, wir haben es gemeinsam besprochen, auch intensiv, auch emotional und jetzt diese Vorstellung, wo jetzt diese Frauen sind, wie alles zerstört worden ist, was aufgebaut worden ist. Es ist auch einfach wirklich schrecklich.
Hören wir doch mal die Frauen, die hier im Moment ganz gut untergekommen sind, privat.
Wir считаем, что они должны защищать родину, но мы очень переживаем, потому что у нас не было никогда
военных. Wir unterstützen, dass sie die Heimat verteidigen, aber wir machen uns natürlich auch sehr, sehr große Sorgen, denn unsere Männer sind ja auch nicht auf Landesverteidigung vorbereitet. Sie haben nie Waffen in der Hand gehalten, sie können niemanden töten und wir machen uns aus diesem Grund große Sorgen.
И это самое страшное.
Diese Sorgen sind eben ein Teil ihrer Kriegserfahrung. Sie sind zwar vor den Kampfhandlungen geflohen, aber haben jetzt natürlich unglaubliche Ängste um ihre Familienmitglieder. Julia und Natalia sind mit ihren Töchtern, eine davon ist schon erwachsen, und einem kleinen Sohn geflüchtet. Und ihre Ehemänner und Eltern mussten sie zu Hause lassen. Hier im Haus von Johanna Erdmann und deren Familie in Eichwalde legen die Frauen die Mobiltelefone gar nicht mehr aus der Hand. Eigentlich verfolgen sie 24 Stunden am Tag, was in ihrer Heimat los ist. Und sie bangen um ihre Angehörigen. Was ist für sie zu tun? Das ist doch auch schon was Traumatisches, dieses Land unter diesen Umständen verlassen zu haben.
Es ist was sehr Traumatisches. Es ist aber auch wichtig zu sagen, es sind ganz klar sind traumatisierende Erfahrungen, die sie machen. Es heißt nicht, dass sie danach eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln, sondern es ist ganz wichtig, genau was sie sagen. Was brauchen diese Frauen jetzt? Was brauchen diese Kinder jetzt vor allen Dingen? Auch das ist total wichtig, sich anzugucken. Und wir haben uns dann auch getroffen, gerade, Sie haben ja gesagt, wir haben nach dem Bosnienkrieg ja auch zusammengearbeitet, zum Beispiel auch da wieder Therapeutinnen, die sich zusammengetan haben und zu sagen, okay, was brauchen diese Frauen und Kinder jetzt wirklich? Aber das Entscheidendste ist erstmal überhaupt nicht auf einer therapeutischen Ebene, sondern das Entscheidende ist, dass ihnen wirklich ganz, ganz konkret geholfen wird und ganz konkret unterstützt wird. Das, was eben zum Beispiel in den Wohnungen, diese große Aufnahmebereitschaft, das, was auch zu Trauma immer gehört, dass es wirklich auch eine gesellschaftliche Anerkennung dessen gibt, was da gerade passiert. Und das ist momentan ja wirklich sehr gegeben. Es gibt eine große Aufnahmebereitschaft, wobei es mir schon wichtig ist, auch nochmal sehr deutlich zu machen, dass es wirklich natürlich für alle Menschen aus der Ukraine natürlich auch, aber auch aus anderen Ländern natürlich geben muss. Und diese Verknüpfung von auch rassistischen Bildern zum Teil da drin, dass man auch sehr aufpassen muss, dass eben diese gesellschaftliche Anerkennung von Leid sich wirklich auf alle bezieht, die kommen, dass das absolut notwendig ist. Mhm.
Unter den Geflüchteten, die seit dem letzten Sommer nach Deutschland gekommen sind, befinden sich viele Frauen. Damit die Integration der Bleibeberechtigten gelingen kann, müssen wir diese Frauen aus den Zuwanderungs- und Flüchtlingsfamilien einbeziehen. Das haben Sie, Delal Admajar, 2016 auf einem Kongress gesagt. Dieser Satz ist ziemlich aktuell.
Also diese Situation erinnert wirklich sehr schmerzlich viele andere Frauen auch in Kriege und Konflikte der letzten 15 Jahre. Viele Frauen, die aus Afghanistan, aus Syrien, Irak, Mali oder Südsudan geflohen sind, die eben hier auch leben, die gerade aufgrund eben dieses Krieges auch selber gerne tatsächlich helfen und helfen möchten, weil die Erfahrungen, die sie mitbringen und das, was sie erlebt haben, und das einigt eigentlich fast alle Frauen, die in Krieg und kriegerische Auseinandersetzungen fliehen können, dass sie nicht nur ein Stück Heimat und verlieren und Menschen hinterlassen müssen oder vielleicht auch nicht nur hinterlassen, sondern auch Menschen verlieren in diesen Kriegen, sondern sehr viele erleben sowohl in diesen Kriegssituationen als auch auf dem Weg sexualisierte Gewalt, Krieg tatsächlich. Frauenkörper wird im Grunde genommen wie so ein Schlachtfeld eben auch genommen und viele erleben auch auf dem Weg der Flucht auch noch sexualisierte Gewalt. Und diese Trauma, die diese Frauen erleben, einigt die auch viele. Das heißt, sehr viele, die dann hier ankommen und die auch zumindest eine Phase hinter sich haben, unterstützen auch sehr gern tatsächlich ankommende Neulinge, die eben in ähnliche Situationen stecken. Aus Syrien, also wir kennen das, da kann ja Frau Zimmermann ein Lied von auch singen und andere auch, gerade im Jugoslawienkrieg hatten wir das sehr stark. Wir haben das an den Völkermord, an den Jesidinnen vor ein paar Jahren, ja, was ja durch über die sozusagen Medien nicht nur ging, sondern auch sehr traumatisiert war, wo Frauen nicht nur sexuellen Gewalt erleben im Krieg, sondern im Grunde genommen als versklavt, verkauft werden, misshandelt werden. Das haben wir mit den ganz vielen jungen Frauen irgendwie in vielen afrikanischen Ländern der Fall. In Südostasien hatten wir solche Fälle. Aber es ist auch eben nicht neu, leider. Ne? Und aber es gibt kein einziges Krieg, in dem tatsächlich Frauen nicht in eine besondere Form von Gewalt ausgesetzt sind.
Bahar Haghanipour, wie auch Dorothea Zimmermann und Delal Admacha, setzen sich ein für die Umsetzung der Istanbul-Konvention, die das Ziel hat, Frauen und Mädchen vor Gewalt zu schützen. Darin heißt es auch, die Vertragsstaaten verpflichten sich, Gewalt gegen Frauen zu verhüten, zu verfolgen und zu beseitigen, Diskriminierung von Frauen zu verhindern und die Rechte von Frauen zu stärken. Nur ein Aspekt in dem über 100 Seiten starken Vertrag. 11 Länder des Europarats haben die Konvention unterzeichnet, aber noch nicht ratifiziert. Was heißt das eigentlich?
Dass sie das nicht in Rechtsstaatenrecht umgesetzt haben, dass das kein geltendes Recht in den jeweiligen Ländern ist. Dazu gehört zum Beispiel auch Ukraine, die das leider nicht ratifiziert hatte. Ne?
Also die Türkei ist ja ausgetreten im Frühjahr 2021 und dabei weiß man, dass fast täglich in der Türkei eine Frau von einem Mann in ihrem direkten Umfeld umgebracht wird. Vom genau. Ehemann, Ex-Mann oder Bruder, die das teilweise sogar als ihr traditionelles Recht betrachten. Auch psychische Gewalt gegen Frauen und Diskriminierung sind weit verbreitet. Frauen sind im vergangenen Jahr auch gegen den Austritt auf die Straße gegangen in der Türkei. Dorothea Zimmermann, die Ukraine war eigentlich gerade dabei, die Istanbul-Konvention zu unterzeichnen im vergangenen Herbst.
Naja, also es war schon so, dass eben auch unterschrieben worden ist und so wie wir es verstanden haben, auch Selinski schon auch dafür war, dass sie ratifiziert wird wirklich, aber dass es ganz starke Kräfte im Kabinett auch dagegen gab in der Ukraine, die dagegen, es wird immer so nett, fand ich, bin ich im wunderbaren Ausdruck dann zu sagen, die familienfreundlichen Kräfte, weil die familienfreundlichen Kräfte sind gegen die Istanbul-Konvention, also dagegen, dass die Frauen geschützt werden, das finde ich ein Zusammenhang, den man sich auf der Zunge zergehen lassen muss. Aber die ukrainischen Frauen, es gab einen wirklich großen Kampf von denen. Sie haben sich 2 Wochen rund um den 25.11. auf die Straße gesetzt, drumherum wirklich stark, stark gekämpft, dass die Istanbul-Konvention auch umgesetzt wird, also dass vom Parlament auch verabschiedet wird und sind da sehr in diesen Kampf gegangen. Und wir haben uns auch... kann ja jetzt in diesen Zeiten immer gut sich auch digital treffen, haben wir uns getroffen und haben dann nochmal überlegt, was man denn auch tun kann, um die Frauen dort zu unterstützen, weil es natürlich hier nicht viele interessiert hat zum Teil, was damals in der Ukraine war und was auch für die Rechte der Frauen in der Ukraine passiert ist und sie sich zum Teil auch gerade wie bei einigen osteuropäischen Staaten, und das finde ich schon nochmal wichtig, sich das auch ein bisschen genauer anzugucken, Frauen ja auch gesagt haben, sie fühlen sich so ein bisschen im Stich gelassen auch von der europäischen Gesellschaft da in dieser Frage. Werden sie auch wirklich unterstützt, dass sie für ihre Rechte nochmal anders kämpfen können?
Also die Frauen, die ich jetzt gesprochen habe, die wussten damit gar nichts anzufangen mit der Istanbul-Konvention. Die schienen aber dennoch ziemlich gleichberechtigt und berufstätig.
Es gibt massive häusliche Gewalt auch in der Ukraine. Es gibt da auch eine Studie, die da verabschiedet worden ist und es ist wirklich ganz, ganz, ganz massiv. Und was die Frauen auch erzählt haben, gerade nach dem Krieg, und das ist ja häufig in so Gesellschaften, wo Gewalt an der Tagesordnung liegt, dass da ist, dass gerade wie viel schneller dann auch gerade solche sogenannten Familienkonflikte dann auch wirklich gewalttätig ausgetragen werden. Weil eben diese Frage natürlich, wenn irgendwo gekämpft wird, wenn das sowieso klar ist, dass auch Waffen vorhanden sind und so weiter, dass dann auch zum Teil wirklich noch schneller auch in Mord auch oder Femiziden dann auch wirklich zum Teil endet. Und von daher, ich finde es schon auch immer noch mal wichtig, dieses Bild, ja, die Frauen sind insofern, hat man den Eindruck, gleichberechtigt, dass sie zum Teil gebildet sind, dass sie an bestimmten Stellen auch wirklich, ich meine, finanziell beitragen für den Haushalt und an vielen Stellen so einen Eindruck machen, als ob es eine Gleichberechtigung ist. Und trotzdem diese Frage der Gewalt da drin ist eben auch in diesen Familien, wo man den Eindruck hat, ne, das kann man sich bei bestimmten Frauen überhaupt nicht vorstellen. Das merkt man auch in Deutschland. Also das ist nicht nur da so, das ist auch in Deutschland immer wieder, dass Frauen, wo man eigentlich, hätte ich ja nie bei dir gedacht, dass sowas kommt, weil das eben oft so mit so Bildern verknüpft ist.
Mhm. Bahar Haganipour, was bedeutet die Istanbul-Konvention gerade jetzt in dieser Situation?
Die Istanbul-Konvention bedeutet, dass auch jede geflüchtete Frau in Berlin oder in Deutschland vor Gewalt geschützt werden muss. Dass das auch für diese Gruppe eine Pflichtaufgabe des Staates ist, unabhängig vom Pass. Und konkret bedeutet das, Sie haben ja gerade auch erläutert, die Istanbul-Konvention hat vor allem drei Ansätze: Prävention, Schutz, also akuten Schutz, und Strafverfolgung, rechtliche Weiterentwicklung. Und ich glaube, jetzt gerade sind wir vor allem im Bereich Prävention, wo wir uns Gedanken machen müssen. Sie haben ja auch gerade erläutert von den Schreckensnachrichten, dass dubiose Schlafplatzangebote gemacht werden. Und da müssen wir das verhindern. Und da kann ich sagen, die Sensibilität für dieses Problem ist da. Es sind Polizeikräfte vor Ort am Hauptbahnhof verstärkt unterwegs, zum Teil auch in Zivil. Und auch die Helfenden sind informiert. Es wird aufgeklärt über soziale Medien in verschiedenen Sprachen über diese Gefahr. Und die Polizei erteilt auch Platzverweise, wenn sie Menschen identifiziert, die keiner helfenden Gruppe zugehörig ist. Und besonders vulnerable Personen, also besonders schutzbedürftige Personen wie Alleinreisende oder Minderjährige, die werden auch nicht vermittelt an private Unterkünfte. Die werden direkt an die Bundespolizei übergeben und kommen in behördlichen Unterkünften unter. Und die privaten Unterkünfte, die vergeben werden, da gibt es vorher immer ein kurzes Zwischengespräch mit beiden Seiten. Also die einen, die dort unterkommen wollen, und die anderen, die die Unterkunft anbieten wollen. So ein kurzes Matching, um zu sehen, ob das denn auch passt. Und die Familien registrieren sich auch in diesen Internetseiten der Organisationen.
Wie man jetzt gelesen hat, sind das ja 10.000 Menschen am Tag, die ankommen. Der Bahnhof ist voll von Menschen, die wissen gar nicht, wohin.
Wir stehen gerade vor einer riesigen Herausforderung, sind mitten in der größten Flüchtlingswelle in Europa seit der Nachkriegszeit. Das ist eine unglaubliche Herausforderung. Und die ganzen Helfenden, denen gebührt allen unser Dank. Sie zeigen, dass eine starke Zivilgesellschaft eine gut funktionierende Demokratie hier in Deutschland ausmacht. Und ohne diese Hilfestrukturen würden wir da nicht gerade so gut dastehen, wie wir es, finde ich, in Anbetracht der Herausforderung tun.
Naja gut, aber die Zivilgesellschaft hatten wir auch schon mal 2015. Und ich hatte den Eindruck, die Zivilgesellschaft ist relativ allein gelassen worden. Und die Hilfe vom Senat war nicht ausreichend. Also wenn ich daran denke, die Vereine wie Moabit Hilft und andere.
Ich glaube,
ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Ich glaube, ja, Sie haben recht. Zum Beispiel stimmt, dass der Senat zum Beispiel jetzt tatsächlich gut hilft und auch eine Struktur reinbringt. Aber ich bin ein paar Tage nach dem Kriegsausbruch war ich am Hauptbahnhof. Ich fand es ein unglaubliches Chaos. Es ist ein unglaubliches Chaos. Ganz viele Menschen, die ihm helfen wollten und so weiter, die da standen. Das stimmt. Gleichzeitig war das aber, bedeutet nicht, dass alle, die ihm, die da sind, auch eben alles, was gut gemeint ist, auch wirklich gut gemacht. Die Frauen, die Kinder eben, die da ankamen und die eine Hilfe brauchen und entsprechend tatsächlich auch unterbringen können und auch helfen können. Und deswegen ist ja auch so etwas, die Verbindung wie Istanbul-Konvention, dass man auch gerade dort aufpassen muss und schauen muss, dass Frauen nicht Gewalt erfahren, dass Frauen, auch wenn sie bei netten Menschen unterkommen, dass auch dort, auch das gibt es einfach allzu oft, dass da eine Form von Abhängigkeit, eine Form von Schutz, eine Form von, ja, dem widersprechen wir ja nicht, auch selbstverständlich auch dort Gewalt existieren kann. Das kennen wir auch mit allzu viel mit anderen Zusammenhängen eben auch. Ne? Wenn Frauen auch aus der Ukraine, aus Polen, aus Bulgarien hier nach Deutschland geholt werden, die dann in den Häusern, in Pflegeberufen arbeiten, die 24 Stunden da sind und die eben aus so einer Abhängigkeit auch nicht wirklich raus können. Ne? Also da muss man, natürlich hat der Staat eine besondere Aufgabe, gerade da Schutz zu bieten und zu gucken, wie ist es, kann es tatsächlich eingreifen, können die Frauen anrufen. Und das macht nach wie vor relativ viel tatsächlich die Zivilgesellschaft, aber auch die Zivilgesellschaft kann nicht einfach so alles machen. Also da muss auch tatsächlich Hand in Hand gehen, durch staatliche Stellen, Hilfe und Pflicht, also zu den drei richtig wichtigen Säulen von Istanbul-Konvention kommt ja eine vierte, und das ist eben tatsächlich eben diese Integrated Policy, nämlich Maßnahmen, koordinierte politische Maßnahmen einzubringen, die tatsächlich in die Zivilgesellschaft einbeziehen, die Koordinierungsstelle einbeziehen, und das Hand in Hand gehen muss eben diese koordinierte Maßnahmen. Also das ist auch gerade jetzt unter diesen Bedingungen ganz wichtig, die Rolle des Staates.
Kommen wir nochmal zu den Frauen, die ich vor kurzem in einer privat zur Verfügung gestellten Unterkunft getroffen habe. Julia und Natalia, sie sind 40 und 45 Jahre alt, finden derzeit Zuflucht in dem nicht übergroßen Haus von Johanna Erdmann, deren Mann und drei Kindern. Julia ist in ihrem Wohnort Dnipro Marketingleiterin gewesen und Natalia war als Ökonomin in einer Bank beschäftigt. Jetzt sind sie hier und tun etwas, was sie vorher kaum getan haben.
Also für uns ist jetzt erstmal alles in Ordnung, aber wir haben hier zwei Zimmer, für jede Familie ein Zimmer, und das ist für uns vollkommen in Ordnung. Wir freuen uns, dass wir wenigstens mit unserer ukrainischen Küche einen Beitrag leisten können und uns so für die Gastfreundschaft von Johanna bedanken können. Johanna unterstützt uns sehr, und das, was wir jetzt haben, was wir in der Ukraine nicht hatten, ist viel, viel Zeit, und so können wir jetzt endlich das tun, was wir auch zu Hause so in dem Rahmen nicht tun konnten, nämlich kochen und hier wenigstens kulinarisch unserer Gastgeberin helfen.
Все, что мы дома не могли делать из-за полной загрузки, мы можем здесь это теперь делать.
Von der Bankkauffrau zur Köchin und von der Marketingleiterin zur Haushaltshilfe. Ich überspitze das jetzt mal ein bisschen, denn derzeit macht den Frauen das tatsächlich Spaß und ich glaube, sie sind froh, sich ablenken zu können. Aber auch ein Dauerzustand kann das nicht sein. Eines der Projekte von Damigra heißt Mut 3.0. Seid mutig, geht neue Wege. Dabei geht es um die Teilhabe von geflüchteten Frauen am Bildungs- und Arbeitsmarkt. Was kann das jetzt heißen für die geflüchteten Frauen aus der Ukraine, Delal Admaja?
Ja, für die geflüchteten Frauen aus der Ukraine könnte das jetzt heißen, dass, wenn sie etwas Deutsch gelernt haben oder eben auch, wenn sie gut Englisch können, in entsprechenden Bereichen, dass sie auch mithilfe dieses Projektes auch besser in den Arbeitsmarkt ankommen können. Hier geht es darum, eine Unabhängigkeit bedeutet für ganz viele Frauen eben auch ökonomische Unabhängigkeit in erster Linie. Und das kann dazu beitragen oder helfen, dass eben viele dieser Frauen, die auch mit vielen Kompetenzen hier hinkommen, entsprechend an die Institutionen, was die Anerkennung zum Beispiel Berufsabschluss angeht, an die Arbeitsmarktakteure und Akteurinnen, Unternehmerinnen, die tatsächlich auch nach Fachkräfte oder Arbeitskräfte zum Beispiel suchen. Das geht unter verschiedenen Stufen, wo wir anbieten, angefangen von Praktika, aber auch Besichtigen von Betrieben und umgekehrt, um zu gucken, wo können Sie, wenn Sie hier am Arbeitsmarkt sind, ankommen und eben nicht? Und das macht man sehr gerne, gerade bei Zugewanderten hier, dass sie eher abgestuft werden, dass sie eher deren berufliche Abschlüsse, aber auch das, was sie außerhalb sozusagen Schule und Universität auch in ihrem Beruf gelernt haben, gearbeitet haben, nicht wirklich wertgeschätzt wird, oft hier, um dazu beizutragen, dass sie eben nicht vom Arbeitsmarkt ausgebeutet werden, sondern dass beide Seiten was davon haben.
Der Angriffskrieg, der startete vor nicht einmal einem Monat. Und ich finde, wir sind vergleichsweise gut vorbereitet. Also es könnte schlimmer laufen gerade, hier in Berlin vor allem. Und wir haben Erfahrungswerte durch 2015 und 2016 und die helfen gerade natürlich. Und da wurde vieles auch an Strukturen abgebaut, die jetzt wieder aufgebaut werden müssen. Aber das geht alles schneller.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel die Unterkünfte. Also wir haben allein letztes Wochenende ehemaligen Flughafen, Tegel, Unterkünfte für bis zu 15.000 Personen aus dem Boden gestampft. Das ist eine enorme Leistung. Das war 2015 in dieser Kürze nicht denkbar. Und wir reden nicht von Notunterkünften in Turnhallen, sondern unser Ziel ist, alle in, ich sag mal in Anführungsstrichen, richtigen Unterkünften unterzubringen. In Turnhallen über mehrere Tage, Wochen oder Monate zu leben, das habe ich mir auch angeschaut. Bett neben Bett, das war wirklich keine schöne Situation. Vor allem haben wir es ja jetzt auch mit einer anderen Gruppe zu tun. Das ist ja eher eine Verlagerung zu Frauen, vielen Kindern und auch älteren Menschen. Und das ist, glaube ich, gerade für so eine Gruppe auch noch mal schwieriger. Und diese Gruppe hat auch den Vorteil, dass es die EU-Zustromrichtlinie bekommt. Das heißt, nach Paragraph 24 des Aufenthaltsgesetzes kriegen die direkt ein Aufenthaltsrecht hier in Deutschland. Das ermöglicht ihnen, auch direkt anzukommen. Und das wollen wir auch. Das heißt, sie haben Anrecht auf die Betreuung ihrer Kinder, weil die brauchen sie, das haben wir auch 2015 gesehen, die brauchen sie, um einen Sprachkurs machen zu können. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt, sie brauchen Sprachkurse. Sie müssen natürlich auch Deutsch lernen. Und da haben wir, wie gesagt, Strukturen, die jetzt nochmal hochgefahren werden müssen. Sie kriegen Sozialleistungen und sie kriegen medizinische Versorgung. Und auch das ist ganz wichtig, die medizinische Versorgung in der Ukraine sieht ganz anders aus als in Deutschland. Beispielsweise sind nur 35% gegen Corona geimpft. Und wir wissen, das reicht nicht. Und auch da besteht das Angebot für alle, die hier ankommen, dass sie direkt eine Corona-Impfung bekommen können.
Frau Zimmermann, Sie wollten auch noch was dazu sagen.
Ja, mir ist nochmal ganz wichtig, Sprachkurse und diese Richtung, was ich jetzt bei den Frauen und bei den Kindern vor allen Dingen auch, und mir ist es auch ganz wichtig, nochmal ein bisschen auch den Fokus auf die Mädchen, auf die Kinder insgesamt auch nochmal so zu legen, dass die momentan noch gar nicht an dem Punkt sind, habe ich das Gefühl. Ich habe gerade mit dem 16-jährigen Mädchen, was bei uns auch untergekommen ist, gesprochen, sollen wir mal nach einer Schule gucken? Und sie hat gesagt, nein, ich will auf gar keinen Fall nach einer Schule gucken. Meine Lehrerin schickt mir noch meine Sachen und ich werde hier nicht in die Schule gehen und wir fahren zurück, bevor ich hier nochmal in die Schule gehe.
Und ich glaube, die Hoffnung ist sehr stark.
Und diese Hoffnung ist so stark. Und das ist auch wirklich auch bei dem 3-jährigen Jungen, der auch bei uns ist, der jeden Morgen eigentlich auch, fahre ich wieder zu Daddy. Also die sind wirklich noch gar nicht in dem Punkt. Auch die Mutter hat gesagt, wenn ich den jetzt im Kindergarten hier gebe, muss ich den dann da lassen? Darf ich ihn dann überhaupt dann wieder rausnehmen? Wenn den Aufenthalt, den wir kriegen, ein halbes Jahr, du lieber Himmel, dürfen wir dann früher überhaupt gehen? Also sie sind wirklich sehr noch an einem anderen Punkt, an einer ganz, ganz starken Hoffnung irgendwie, ob sie vielleicht ganz schnell wieder zurückgehen können. Und natürlich, wenn wir dran denken, wie es dann in Syrien war oder wie es im Jugoslawienkrieg war und so weiter. Und so haben wir natürlich das Gefühl, nein, es ist nicht so. Aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass wir unsere Gefühle oder Erfahrungswissen oder so auf der einen Seite natürlich mit reinbringen, aber auch nicht überstülpen. Also und auch nicht vielleicht Hoffnung nehmen, die nochmal auf einer anderen Ebene da ist. Also es ist, finde ich, so auch eine Gratwanderung, in der wir uns da drin bewegen, in den, dass wir eigentlich ganz tolle Strukturen aufbauen wollen, was auch natürlich irgendwo richtig ist. Aber wir müssen aufpassen, schon.
Тяжело, очень тяжело.
Ist schwer, sehr schwer.
То сердце разрывается.
Wenn die Hälfte der Familie noch dort ist, dann ist natürlich auch das Herz zerrissen.
Dorothea Zimmermann, Sie sind auch Expertin für transkulturelle Arbeit, Mitherausgeberin der Reihe Fluchtaspekte und wissen, welche Traumata mit Krieg verbunden sind. Wir haben vorhin schon ein bisschen darüber gesprochen. Ja. Was bedeutet das in diesem Fall? Die Kinder, die Mütter sind hier, die Männer sind in der Ukraine geblieben. Es sind zum Teil Männer, die noch nie eine Waffe in der Hand hatten. Auch das haben Sie gesagt. Die wollen eigentlich niemals jemanden töten.
Es gibt ja von dem jüdischen Arzt Hans Keilson das Modell der sequentiellen Traumatisierung. Und ich glaube, genau in dem Feld bewegen wir uns jetzt einfach auch. Es ist nicht irgendwie ein abgeschlossenes Trauma. Die haben eine Bombardierung erlebt, sind auf der Flucht gewesen und sind dann hier, sondern es ist eigentlich ein fortdauerndes Traumageschehen, mit dem sie auch konfrontiert sind und was natürlich auch ganz viel mit einer politischen Situation auch nochmal so zu tun hat. Und sie sind wirklich, das kann man sich natürlich auch total, dieses dauernd damit beschäftigt, was ist eigentlich mit den Menschen in ihrer Heimat. Und sie sind natürlich immer in der Fragestellung, war es auch richtig zu gehen, kann ich um das Kind kümmern, meine Mutter ist noch da, die wollte nicht gehen, hätte ich sie eigentlich mitnehmen sollen. Das heißt, also wenn man sich das einfach gerade unter Traumagesichtspunkten nochmal anguckt, kommt man nie zur Ruhe. Also dieser Übererregungszustand, der eigentlich auch im Trauma steckt, der bleibt die ganze Zeit auf einem total hohen Niveau. Und das kann man sich einfach auch vorstellen, dieser Stress, dem die da ununterbrochen ausgesetzt sind.
Auch Schuldgefühle, oder?
Mit allem, was dazugehört. Ob das Schuldgefühle sind, ob das Gefühle von eigentlich auch mir geschieht ein großes Unrecht. Und dann auch immer in dieser Frage, was tut wer eigentlich, um diese Situation aufrechtzuerhalten oder vielleicht auch zu beenden. Und so, es ist total schwierig und es ist wahnsinnig widersprüchlich. Und es ist auch wichtig, diese Widersprüchlichkeit ihnen zu lassen an dem Punkt. Und das geht ganz stark natürlich und das gehört auch zu jeder Traumaaufarbeitung im Grunde dazu. Wie wird das Leid anerkannt? Wie werden sie jetzt auch weiter geschützt? Und wie wird es auch weitergehen in der Aufnahmegesellschaft? Bleibt es auch wirklich so, dass sie dann auch nach ihnen geguckt wird oder kippt es wie damals in Köln plötzlich von einem Moment auf den anderen, wo die ganze Aufnahmebereitschaft und diese ganze Stimmung in der Bevölkerung plötzlich von einem Moment auf den anderen gekippt ist? Gibt es solche Kipppunkte hier auch womöglich? Also man weiß es nicht.
Ich fand das beeindruckend. Die Frauen, die ich da erlebt habe, die waren zum Teil auch ganz fröhlich. Und dann gab es aber Momente, wo die Augen wirklich wegwanderten und wo ich dachte, sie sind jetzt ganz woanders. Mhm. Ich habe mich auch gefragt, ob denn die Gastgeberin das alles auffangen kann.
Ich kann das nur aus eigener Anschauung, weil bei mir ja auch welche wohnen, ganz klar sagen, nein, natürlich kann man das nicht alles auffangen. Und das ist aber auch nicht der Anspruch, dass man alles auffangen kann. Das finde ich auch nochmal total wichtig. Also natürlich ist man nochmal anders mit beschäftigt, wenn man sich abends verabschiedet zum ins Bett gehen und dann irgendwie klar ist, der Mann ist in Kiew von der Frau, die bei uns untergebracht ist. Wie wird Kiew die Nacht überstehen? Wie wird der Mann die Nacht überstehen? Und morgens fragt man, was war? Das ist natürlich schon was, was einen auch mit beschäftigt. Aber die Person, die das Leid erfährt, ist die andere Person. Das ist auch wichtig. Sind die Frauen aus der Ukraine oder sind die Frauen oder die Männer, die im Herkunftsland jetzt auch noch weiter sind? Und das ist, man muss einfach genau gucken, was lässt man an sich ran, wo macht man auch Pause und wo auch klar ist, es geht um das Leid der anderen schon da drin auch nochmal.
Frau Admacar, Sie wollten noch was sagen?
Ich meine, das kennen wir tatsächlich auch von ganz vielen anderen geflüchteten Frauen, die auch eben aus Kriegsregionen kommen und hier leben und die noch nach Jahren später immer noch genau in diesem Trauma leben und es auch fortbestehen tatsächlich. Ob es Frauen sind, die aus Afghanistan geflohen sind und ihre Familien zurücklassen mussten, ob es Frauen sind, die aus dem Syrien sozusagen geflohen sind, aus diesem Krieg, der ja auch immer nicht aufgehört hat, ne? Immer noch, wie die hier sind und zwar versuchen einerseits zu arbeiten, gleichzeitig aber ständig da sind. Oder ich habe letztes Jahr eine junge Frau haben wir versucht, die vor 6 Jahren geflohen ist aus Eritrea, die 2 Kinder in ein Riesenlager im Sudan zurücklassen musste, um überhaupt eine zu fliehen, um die Nacht zu holen. Und die Frau ist völlig fertig. Ne? Ihre Kinder sind in diesem Lager. Und das sind ja unglaublich viele, die genau das, auch jetzt in der Ukraine-Krieg. Und das kommt dann, diesen Trauma kommt auch bei diesen Frauen immer wieder hoch. Ne? Das ist ganz katastrophal, weil auch eben diese ihre Kinder, ihre Männer und so lassen mussten. Und das ist ganz wichtig, dass wir uns das immer vom Augen führen. Und wie gesagt, nach wie vor, es ist einfach toll, dass so viel Hilfsbereitschaft ist. Es ist toll, dass Menschen ihre Arme aufmachen. Und es ist toll, dass auch 2015 ja ähnlich war. Aber was wir nicht vergessen dürfen, und ist das da, und das gab es zum Beispiel 2015 und danach auch nicht, so dieses gerade hier, und da ist der Staat nochmal schon auch verpflichtet, auch Menschen oder wir als Gesellschaft auch zu unterstützen, entsprechend gute Strukturen zu schaffen, dass psychologisch begleitet wird, dass tatsächlich diese Trauma bearbeitet werden, dass eben Unterstützungen finden, ob einzeln oder in Gruppen, dass Zugänge wirklich geschaffen werden, einfach, dass sie nicht ein zweites Mal eben hier weiterhin sozusagen in so einer Gewaltsituation leben. Also daher denke ich, müssen wir ein Stück weiter, und ich gebe auch Dorothea Zimmermann absolut recht, dass so dieses, das erleben wir auch in Sachsen-Anhalt, und Sachsen habe ich auch Geflüchtete getroffen, auch jetzt gerade neu gekommene, dass keiner von ihnen wirklich daran denkt, die jetzt gerade neu gekommen sind, dass sie hier jetzt lange bleiben würden oder dass sie hier sich niederlassen und erstmal irgendwie Sprache, sondern das ist jetzt wirklich noch wahnsinnig frisch, wahnsinnig, ne? Dieser Krieg hat ja nicht aufgehört, dauert ja noch ganz heftig, und dass sie wirklich hoffen, dass das etwas besser wird und dass sie eben zurückgehen. Aber ja, ich glaube, da müssen wir alle irgendwie daran arbeiten, dass es aufhört.
Frau Haganipour, was für Hilfe gibt es? Ich kann mich erinnern, 2015, 2016 war das auch eine schwierige Situation, psychologische Hilfe zu geben. Es scheiterte ja vor allem immer an der Sprachvermittlung. Wie ist das jetzt?
Ich nehme an, dass das auch jetzt eine Herausforderung ist. Wir sind alle deutschsprachig hier und die wenigsten lernen Ukrainisch oder Russisch an der Schule. Wir haben aber eine große oder die größte ukrainischstämmige Community in Berlin deutschlandweit mit 13.000 Menschen. Deshalb wollen auch viele in Berlin bleiben. Und natürlich müssen wir den Menschen erstmal Zeit geben, anzukommen. Aber wir in der Politik müssen zeitgleich schon mal über die Anforderungen nachdenken und die Strukturen, die aufgebaut werden müssen, und die parallel aufbauen, weil wir nicht damit rechnen können, dass dieser Krieg in Kürze beendet wird, sondern wir uns darauf einstellen müssen, dass das eine langfristige Aufgabe für uns sein wird. Und wie gesagt, sie haben ein Anrecht oder kriegen sehr schnell ein Anrecht auf die medizinische Versorgung, und da gehört für mich auch die psychosoziale Versorgung dazu, die Therapien, Traumabewältigung. Aber es ist natürlich keine einfache Aufgabe. Also wir haben ja jetzt nicht 10.000 mehr ausgebildete Personen, die das machen können, und DolmetscherInnen oder SprachmittlerInnen. Und da wird es auch Aufrufe geben, nehme ich an, und Stellenausschreibungen vermehrt mit diesem Profil auch. Und in der letzten Plenarsitzung hat unsere Bildungssenatorin Gothe und auch unsere regierende Bürgermeisterin Giffey bereits angekündigt, dass sie für die Kinder auch schon über Strukturen sprechen, wie deutsch-ukrainische Schulen, und dass da auch Lehrkräfte gesucht werden, die die Sprache können. Und man auch guckt, von denen, die angekommen sind, wie man die einsetzen kann für die neuen Herausforderungen, die man hat. Und die Traumabewältigung, das ist eine Herausforderung, die wir jetzt für die Geflüchteten, die nach Berlin kommen, haben. Aber das ist ja eine Herausforderung, die wir jetzt auch schon seit ein paar Jahren haben, die auch gar nicht abgeschlossen war, sondern es ist auch ein längerer Prozess, und diese Therapien dauern ja auch länger. Also das müssen wir auch noch mal berücksichtigen.
Ich glaube, das ist ganz wichtig, da auch noch mal dran anzuknüpfen, weil wir ja auch schon zum Beispiel beim Netzwerk Frauengesundheit hier in Berlin war gerade letztes Jahr auch noch mal Thema, diese Fragestellung eben nach muttersprachlichen Therapeutinnen, nach Übersetzungsmöglichkeiten bei Therapien, dass da einfach auch das ganz klar ist, dass die Krankenkassen einfach die Sprachmittlung auch mitbezahlen müssen da drin. Also weil es ist auch gut möglich, auch deutsche Therapien mit Sprachmittlung zu machen, wenn es gut funktioniert, und das ist wirklich gar keine Möglichkeit. Und die Forderung, also deswegen zu sagen, nein, es geht nicht, und diese Forderungen nach, wie die Strukturen ausschauen können, das liegt eigentlich alles auf dem Tisch, das muss man wirklich ganz klar sagen. Es war einfach so, dass das Geld, es sollte alles kostenneutral sein, so ungefähr, dass das Geld dafür nicht investiert worden ist, und man muss auch ein bisschen sagen, dass die KV Berlin ein bekannt harter Brocken ist.
Die KV, das ist die Kassenärztliche Vereinigung Berlin, und von der ist mittlerweile zu hören, dass mehr als 700 Ärztinnen und PsychotherapeutInnen derzeit Geflüchtete aus der Ukraine kostenfrei behandeln.
Und man kann wirklich nur sehr, sehr hoffen, dass es ganz klare Signale von der Politik gibt, auch zur KV hin, dann auch nochmal sehr deutlich zu machen, dass das eben auch notwendig ist, dass das anders strukturiert wird. Aber es ist auch nochmal wichtig, wie Delal Atmacher auch schon gesagt hat, da gehören nochmal ganz viele andere Sachen auch dazu, auch Möglichkeiten, dass wirklich Strukturen geschaffen werden zur Selbsthilfe oder wie man so sagt, oder zur Selbstorganisation, dass sie Möglichkeiten kriegen, sich zu treffen, dass da Räume wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auch geschaffen werden, was zum Beispiel damals nach dem Bosnienkrieg über das Südosteuropa-Kulturzentrum sehr etabliert worden ist. Ich glaube, gerade auch diese Erfahrungen auch aus diesem Krieg, der ja auch ein Krieg in Europa war, was manchmal gerade so vergessen wird, habe ich manchmal den Eindruck, wenn vom ersten Krieg in Europa irgendwie danach geredet wird. Aber danach hat sich ja eben auch eigentlich viel etabliert in Berlin, in einem kleineren Rahmen, jetzt wenn man sich die Zahlen anguckt, die kommen. Aber ich finde es ganz wichtig, dass man dieses Erfahrungswissen von dort und auch nach 15 und so weiter jetzt wirklich gut mit aufnimmt, weil man da eben nochmal ganz andere Chancen hat, auch Sachen schneller und strukturierter zu etablieren.
Das, was Sie brauchen, das habe ich auch gefragt und habe folgende Antwort bekommen.
Мы пока ничего не ожидаем, и целью наша была безопасность наших детей, чтобы они не пугались и не боялись взрыва.
Wir erwarten erstmal eigentlich gar nichts. Wir sind weggefahren, damit unsere Kinder in Sicherheit sind, damit sie keine Angst vor Bombenangriffen haben müssen, vor Explosionen. Und wir hoffen, dass sie die Zeit jetzt gut nutzen können, in die Schule gehen können, damit sie etwas zu tun haben, dass wir auch etwas zu tun haben, weil wir haben ja im Grunde alles verloren. Wir haben jetzt keine Arbeit mehr, wir haben nichts mehr und hätten gerne eine Beschäftigung für diese Zeit.
Die Beschäftigung haben sie im Moment noch in dem Haus, in dem sie leben. Ich fand es wirklich sehr beherzt von Johanna Erdmann zu sagen, wir machen das.
Ich hatte das dann entschieden, dass ich gern helfen möchte, und weil wir viel Wohnraum haben. Mein Mann war noch etwas unentschlossen und hat da auch erstmal so ein bisschen Kontra gegeben, aber im Endeffekt war er dann doch auch dafür, und dann haben wir oben ausgeräumt. Wir haben noch die ganzen Kindersachen oben gelagert, insofern war es ganz praktisch, da konnten die dann gleich sich Kindersachen nehmen und dann ein bisschen freigeräumt alles, und die zwei Zimmer mit Bad haben wir noch gehabt. Und da haben wir jetzt sozusagen auch keine Not. Also sie können gerne bleiben, solange bis es vorbei ist. Also vielleicht, ja, mal gucken, wie lange. Aber natürlich versuchen wir dann auch, wenn es sich jetzt länger hinzieht, dass wir in der Umgebung vielleicht schaffen, dass sie eine eigene Ferienwohnung bekommen oder so. Weil ihnen das schon auch unangenehm ist, diese Hilfe annehmen zu müssen. Ja, also sie sind vorher selbstständige Personen gewesen, sind ihr eigenes Geld verdient, haben ein gutes Auskommen gehabt, haben hier viel Geld zum Beispiel auch offensichtlich noch abgehoben von der Bank und kriegen es hier aber nicht getauscht. Sie können hier kein Konto aufmachen, sie sind hier sozusagen wirklich auf uns gerade als Familie angewiesen, und das fällt ihnen nicht leicht. Also das ist wirklich eine dumme Situation, zusätzlich zu der eh schon politischen angespannten Situation.
Eine Frauenstimme, ist das eigentlich so typisch, dass es vor allem Frauen sind, die helfen?
Ja.
Wir schmunzeln alle drei. Ja.
Alle drei schmunzeln gleich. Ne?
Absolut, absolut. Ja. Ja, 80% weltweit sind diesen ganzen ehrenamtlichen Arbeit tatsächlich von Frauen wird geführt.
Kann sein, dass der Anteil von Frauen etwas höher ist. Ich habe dazu keine Zahlen, aber ich in meinem Umfeld kenne auch viele Väter, Männer, die ihre privaten Zimmer, die frei sind, zur Verfügung stellen. Und das ist ganz, ganz toll.
Bleibt es am Ende auf der Zivilgesellschaft sitzen, die Menschen zu unterstützen?
Das darf natürlich nicht nur auf der Zivilgesellschaft hängen bleiben. Also ich finde es schon gut, dass es auch die Zivilgesellschaft gibt, die da auch wirklich mit eingreift und damit eine Haltung zeigt und damit auch ein politisches Statement ja eigentlich auch mit abgibt, was auch für die Frauen total notwendig ist, die jetzt kommen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber gleichzeitig darf der Staat natürlich auf gar keinen Fall aus der Verantwortung entlassen werden, da auch wirklich für diese Strukturen sich verantwortlich zu fühlen. Und es gibt ganz, ganz viele Beispiele natürlich auch, wo es total total wichtig ist, wo der Staat die Verantwortung übernehmen muss auch und diese ganzen Projekte auch nochmal zu unterstützen und da auch angemessen auch Finanzierung zur Verfügung zu stellen, Strukturen zur Verfügung zu stellen. Auch was ja auch ganz wichtig ist, nochmal kurz auf die Istanbul-Konvention mit einzugehen, das ist einfach auch eine Gesamtstrategie, die da gefordert ist. Und das ist genau das, was wir auch an dieser Stelle jetzt brauchen, nämlich dass wirklich auch aus den verschiedenen Ministerien zum Beispiel oder jetzt in der Stadt aus den verschiedenen Senatsverwaltungen zusammengearbeitet wird. Und das ist wirklich das Problem, was wir auch in dieser Stadt hier haben, was wir im Bund auch haben, dass dieses Ineinandergreifen von Hilfen und Strukturen, die einfach total notwendig sind, dass das oft eben überhaupt nicht passiert. Und da kann man nur hoffen, dass da wirklich jetzt auch mit Istanbul, aber jetzt auch mit den Nachfolgern von diesem Krieg da drin, auch wirklich diese Verantwortung, die es insgesamt gibt, diese Gesamtstrategie auch der Istanbul-Konvention wirklich im Sinne der Frauen und Kinder durchzusetzen und Frauen und Mädchen, ist absolut notwendig.
Das ehrenamtliche Engagement, das geht ja, finde ich, darüber hinaus. Die privaten Unterkünfte dürfen nur eine Übergangslösung sein. Das steht für mich fest. Und die Häuser, die müssen jetzt wieder mehr miteinander kommunizieren und miteinander arbeiten. Das ist immer strukturell schwierig, weil die ja immer so Haus für Haus für sich arbeiten. Aber es gibt Gremien, wo sie dann zusammenkommen und miteinander sprechen. Und unsere Gleichstellungssenatorin in Berlin, Ulrike Gothe, hat sich vorgenommen, in den ersten 100 Tagen einen Landesaktionsplan gegen Gewalt, also zur Erfüllung der Istanbul-Konvention, wie es auch da drin steht, aufzuschreiben, um diesen Plan dann umzusetzen. Und ich finde das sehr schön, dass das ihr erstes gleichstellungspolitisches Vorhaben ist.
Kommen wir noch mal auf die Monitoring-Studie. Was genau wollen Sie da beobachten? Also Monitoring ist ja beobachten.
Ich möchte, dass andere Externe, eine unabhängige Stelle beobachtet und analysiert und aufschreibt, wie ist die Versorgungssituation. Und da gibt es jetzt durch die Geflüchteten aus der Ukraine wahrscheinlich Fragestellungen, die hinzukommen werden, nämlich in der Gemengelage Frau sein und geflüchtet sein oder queer sein und geflüchtet sein, eine Behinderung haben. Und da würde ich vor allem gerne wissen, wie ist die Versorgungslage, wie wird die bewertet und wo müssen wir vielleicht umsteuern?
Die Hoffnung stirbt zuletzt, das haben auch die geflüchteten Frauen gesagt. Welche Hoffnung können wir ihnen geben?
Das ist wirklich eine total schwierige Frage da drin. Also ich denke, wir können nur irgendwie sagen, wir müssen als Gesellschaft zusammenstehen und diese Unterstützung und diese Hoffnung und die gemeinsamen Versuchen immer wieder zu kriegen und zu tragen. Und ihnen damit vielleicht irgendwie noch eine andere Seite des Menschseins, als die sie gerade eben erleben, wo eigentlich alles zusammenbricht, wo das Vertrauen in Gesellschaft, in Menschlichkeit, in allem, das bricht ja in diesem Krieg jetzt einfach von einem Moment auf den anderen zusammen. Und dem irgendwie was heißt entgegenzusetzen. Man kann es gar nicht richtig entgegensetzen. Man kann nur einfach sagen, wir wollen versuchen, eine andere Haltung zu zeigen und da irgendwie was mit reinzugeben. Und ich glaube, das ist eben sowohl die zivilgerichtliche wie auch die gesellschaftliche Verantwortung, die ganz stark jetzt einfach da ist. Und möglichst ohne Rassismen. Und das finde ich einfach nochmal einen total wichtigen Punkt, dass diese Frage von Diskriminierung und Rassismen da nochmal einfach ganz stark auch mit einbezogen wird und dieses, wir wollen eine andere Gesellschaft zeigen, immer auch mit einbezieht, dass man wirklich versucht, Rassismus zu bekämpfen dabei und den nicht zu dulden.
Wir können zeigen, dass wir solidarisch sind mit den Menschen und dass wir Berlin als sicheren Hafen anbieten wollen, wo sie ankommen können und auch sollen. Also sie sollen hier Schutz bekommen. Und die Solidarität auch außenpolitisch, die wir zeigen müssen, das ist jetzt die Bundesebene, dass wir sagen, wir wollen jetzt in Rekordzeit doch eine Energiewende, um unabhängig zu sein von Kriegstreibern. Ja, das ist so ein bisschen unerfüllend, die Aussage, aber
trotzdem wichtig. Aber keine 100 Milliarden für die Bundeswehr, muss ich noch mal kurz dazu sagen. Das ist keine Solidarität.
Aber 200 Milliarden für den Energieausbau, das finden wir gut.
Delal Admacha, was sagen Sie noch dazu,
zur Hoffnung? Ja, Ich glaube, als Hoffnung wäre tatsächlich Ihnen mitzugeben, dass die Solidarität tatsächlich ganz wichtig ist und dass das, was wir hier jetzt auch gerade in Europa erleben, nicht nur den Frauen und Geflüchteten aus der Ukraine, überhaupt allen Geflüchteten aus der Ukraine, zeigt, wie wir auch als Europa oder Weltgemeinschaft zusammenstehen können, sondern dass eben diese Solidarität hoffentlich für alle gilt, ja, für alle Menschen, die aus Kriegen, die aus Armut, die aus ja, unwürdigen Situationen heraus fliehen müssen, dass wir eben auch diese Solidarität in allen zugänglich machen und dass wir jetzt auch hier in Deutschland so unbürokratisch, wie wir jetzt ja auch wieder gezeigt haben und zu Corona-Zeiten ja auch teilweise, dass wir doch in der Lage sind, auch gut zu hantieren und auch unbürokratisch zu hantieren, Menschen tatsächlich auch Zugänge zu schaffen und hoffen, dass das tatsächlich, so wie Dorothea Zimmermann gesagt hat, eben nicht auf Kosten von anderen, eben nicht rassistisch diskriminierend sozusagen auseinander dividieren, sondern dass wir nur gemeinsam Dinge erreichen können und auch gemeinsam für den Frieden einstehen können.
Vielen Dank. Ich danke unseren heutigen Gästen, Bahar Haghanipour. Sie ist Mitglied der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und Vizepräsidentin des Berliner Abgeordnetenhauses. Delal Atmajar, Geschäftsführerin von Da Migra, das ist der Dachverband der Migrantinnenorganisationen. Und der Therapeutin Dorothea Zimmermann. Sie arbeitet unter anderem mit im Bündnisrat des bundesweiten Bündnisses der Zivilgesellschaft zur Umsetzung der Istanbul-Konvention. Und sie ist Geschäftsführerin von Wildwasser. Johanna Erdmann war hier zu hören, die mit ihrer Familie in Eichwalde geflüchtete Frauen und ihre Kinder aufgenommen hat. Silke Blum danke ich für die Übersetzung. Auch sie hat Menschen aus der Ukraine aufgenommen und sieht das fast als selbstverständlich an. Julia, Natalia und Marie danke ich für ihre Offenheit und Ihnen dafür, dass Sie zugehört haben. Ich bin Michaela Gericke. Für den guten Ton haben Angelika Schäfer und Christine Schöniger gesorgt. Auf der Homepage von RBB Kultur finden Sie weitere Hinweise. Und natürlich ist diese, wie alle anderen Folgen von Couragiert unterwegs, nachzuhören.